Herzlich willkommen in meinem Würdevibe-Podcast. Ich bin Marietta Ullmann und in meiner Welt dreht sich alles rund um die Kraft der femininen Würde. Denn ich bin der tiefsten Überzeugung, dass feminine Würde das Potenzial hat, unsere Welt aus den patriarchalen Angeln zu heben. Und zwar sowas von. Deswegen spreche ich unermüdlich über Würdekraft und ein Thema, was ich ganz eng gekoppelt sehe an das Thema der femininen Würde, ist ein Thema, was leider oft auch in ganzheitlich integrativ denkenden Kreisen, ja, auch in der psychospirituellen Szene, wo ja doch sehr viel Bewusstsein rund um psychosomatische Zusammenhänge besteht, ein Thema, was da leider oft unterschätzt wird aus meiner Sicht. Das Thema strukturelle Gewalt. Deswegen möchte ich heute noch mal ein bisschen tiefer hineintauchen. Wenn du mich auf Instagram kennst, weißt du, ich rede immer wieder mal über strukturelle Gewalt und ich möchte hier und heute noch mal darlegen, was ich damit meine und warum ich glaube, dass das Thema strukturelle Gewalt uns alle angeht. Uns alle, die wir diesen Podcast hören, geht das Thema strukturelle Gewalt an. Ursprünglich stammt der Begriff strukturelle Gewalt von Johann Galtung, das ist ein Friedensforscher. Und wenn wir uns seine Definition angucken, die eigentlich sehr passend ist, ich komme gleich dazu, warum ich sie öfter noch ein bisschen erweitere, dann ist das eine Benachteiligung einzelner Menschen, die auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene im System verankert ist. Das heißt, es ist eine stille Gewalt. Es ist eine geräuschlose Gewalt. Es ist eine Gewalt, die nicht direkt sichtbar ist. Es ist eine Benachteiligung, die institutionell im System, in der Struktur einer Gesellschaft steckt. Aber sie ist nicht sofort erkennbar. Sie ist aber sehr wirksam. Und eben weil es eine stille Form von Gewalt ist, ja, eine Benachteiligung, eine Unterdrückung. Wir kommen gleich noch zu Beispielen. Weil es eine stille Form ist, ist sie nicht so leicht zu erkennen, auch nicht für die Betroffenen. Und das ist eine ganz deutliche Parallele zu narzisstischer und emotionaler Gewalt. Auch narzisstische Gewalt ist nicht sichtbar, jedenfalls nicht für Menschen, die sich noch nicht umfangreich mit dem Thema narzisstischer Gewalt beschäftigt haben. Ja, für mich ist es mittlerweile immer deutlicher sichtbar, aber es ist eben nicht wie körperliche Gewalt so klar definierbar. Also es ist ja auch mit Verletzungen, ja, habe ich mir ein Bein gebrochen, dann sieht jeder, oh, Marietta hat sich ein Bein gebrochen, klar, sie kann nicht kommen. Habe ich psychische, seelische Verletzungen, sieht es keiner. Deswegen leiden ja Betroffene an inneren Verletzungen, an Verletzungen, an ihrer Seele, an ihrer Würde, auch so stark darunter, dass ihr Umfeld so wenig Verständnis dafür aufbringt. Das Verständnis wächst, ja, wir klären uns immer weiter auf über Trauma und Traumafolgen und gleichzeitig ist es immer noch leichter zu sagen, ich kann nicht kommen, ich habe mir mein Bein gebrochen, als ich kann nicht kommen, ich habe gerade eine Panikattacke hinter mir. Nur als Beispiel. Diese Parallele zu narzisstischer Gewalt, die sehe ich, da ich Frauen jetzt so viele Jahre aus narzisstischer Gewalt begleitet habe. Ich kenne die Abläufe. Das Interessante an narzisstischer Gewalt, und es wird auch nochmal eine extra Folge nur zu narzisstischer Gewalt geben, aber eine strukturelle Gewalt ist dem sehr ähnlich. Das Interessante an narzisstischer Gewalt ist, dass sie immer wieder nach ähnlichen Mustern läuft. Es ist immer wieder das gleiche Theaterstück. Weshalb ich zu dem Schluss gekommen bin, für mich persönlich, dass strukturelle Gewalt eigentlich narzisstische Gewalt auf gesellschaftlicher Ebene ist. Strukturelle Gewalt ist eine stille Gewalt, die Menschen über Jahre, über Jahrzehnte so stark belastet, dass es den Betroffenen selbst gar nicht deutlich bewusst ist. Die Betroffenen narzisstischer Gewalt sind sich auch oft Jahre bis Jahrzehnte nicht bewusst, dass sie an narzisstischer Gewalt leiden. Ja, gerade Kinder mit narzisstischen Eltern, für die ist das die Normalität. Und für Menschen, die unter starker struktureller Gewalt leiden, ist es die Normalität. Aber nur weil etwas normal ist, ist es nicht gesund. Und nur weil strukturelle Gewalt Alltag ist, ist es nicht gesund. Und das finde ich ganz wichtig zu betrachten. Denn eine gesunde Traumaintegration, ja, so der Ansatz von Traumaintegration, wie ich ihn verstehe und wie er auch in vielen von vielen anderen Experten zum Thema Trauma und Traumaintegration gesehen wird, ist Ressourcenarbeit. Indem ich meine Ressourcen stärke, meine inneren, meine äußeren, stärke ich Sicherheit im Inneren und erschaffe mir die Möglichkeit, dass mein Nervensystem wieder zu mehr Sicherheit und dadurch zu mehr Regulationsfähigkeit findet. Ressourcen sind aber nicht nur innere Ressourcen, meine tägliche Struktur, die ich mir vielleicht bewusst gestalte, Meditationen, Freundschaften, Hobbys, ästhetische Dinge, die ich mir ganz bewusst in meinen Alltag integriere. Ressourcen sind auch äußere Ressourcen und ganz pragmatische Ressourcen, wie zum Beispiel auch finanzielle Sicherheit. Fehlt einer Frau finanzielle Sicherheit, ist eine Traumaintegration, wie ich sie verstehe, gar nicht so möglich. Ich habe sehr viele Frauen in der Begleitung gehabt, die wirklich sehr bemüht waren, die viel innere Arbeit gemacht haben, die sich über sehr viel ihrer inneren Themen bewusst waren und unter struktureller Gewalt litten. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir das mit in unsere Betrachtung hineinnehmen, dass eine Frau, die unter struktureller Gewalt und finanzieller Benachteiligung leidet, viel weniger Ressourcen hat, um resilient ihre Herausforderungen des Alltags zu meistern. Es gab einige Frauen, die zu mir in die Begleitung kamen mit jahrelangen Schlafstörungen, Panikattacken, Angststörungen. Und wenn wir eine Weile geschaut haben, ja, da lag viel als Ursache im Bindungstrauma, in ihrer Geschichte, in den Prägungen ihrer Kindheit und Jugend und sehr viel davon, und das ist jetzt hier ein wichtiger Punkt, den finde ich ganz wichtig, lag darin, und das gehörte viel, viel Aufmerksamkeit dazu, das klarzumachen. Viele der schlaflosen Nächte dieser Frauen und Mütter lag daran, dass sie kein Geld hatten und nicht wussten, wie sie ihren Kindern die nächsten Winterschuhe bezahlen sollen. Und darin liegt dieser Teufelskreis, diese Abwärtsspirale. Natürlich bringen die ein oder andere Frau brachte Themen schon mit, ja, also schon Bindungstrauma, chronische Unterwerfung, das People-Pleasing, das war schon vor der finanziellen Benachteiligung ein Thema. Aber sehr viele der schlaflosen Nächte wären nicht gewesen, hätte diese Frau finanzielle Stabilität in ihrem Leben erfahren. Ich möchte das hier ganz klar benennen. Strukturelle Gewalt ist ja vorhanden, wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre tatsächliche körperliche und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potenzielle. Und das Interessante ist, dass strukturelle Gewalt ja oft kulturell legitimiert wird. Ja, wenn wir zum Beispiel das Bild haben, dass eine Mutter von 5 Kindern zu Hause bleibt und der Mann das Geld verdient. Ich möchte hier nicht sagen, dass diese Konstruktion per se falsch ist, aber wenn wir dieses Bild haben und eine Frau in Abhängigkeit von ihrem Mann lebt und es ist in ihrem ganzen Umfeld und für sie selbst völlig normal, und sie erlebt vielleicht auch noch narzisstische Gewalt von ihrem Mann. Nochmal, das ist nicht sichtbare Gewalt. Um narzisstische Gewalt zu erkennen, braucht es schon eine gewisse Brille, beziehungsweise die Brille abzunehmen. Wenn sie dann auch noch abhängig ist finanziell, dann mag das von außen ein völlig normales Bild sein. Das ist völlig logisch. Sie hat 5 Kinder, er verdient das Geld, sie ist zu Hause. Und sie hat sich natürlich anzupassen, weil er verdient ja das Geld. Wenn sie jetzt begreift, dass diese Beziehung nicht gesund ist, dass sie sich jahrelang hier einem Muster unterwirft, was sie Stück für Stück auslaugt, ja, narzisstische Gewalt ist schleichendes Gift, dann gehört sehr viel mehr Mut dazu, sich zu befreien aus diesen Verstrickungen, weil kulturell betrachtet es immer noch normal ist, dass sie finanziell abhängig ist, dass sie weniger Geld hat als Mutter von 5 Kindern. Das heißt, finanzielle Benachteiligung ist für uns kulturell geprägt bei Frauen eher normal. Ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass es einen Begriff gibt, der ist an dieser Stelle ganz wichtig. Der ist nicht in irgendeinem Diagnosekatalog zu finden, aber es ist ein Begriff, der sich in den letzten Jahren immer mehr etabliert und einzelne Expertinnen wie zum Beispiel Verena König sprechen darüber. Das ist das finanzielle Trauma. Das heißt, dauerhaft in Armut zu leben oder in finanzieller Unsicherheit hinterlässt körperliche und psychische Spuren. Wenn also eine Frau über Jahre nicht schlafen kann, weil sie kein Geld hat, weil sie ihren Kindern nicht Winterschuhe kaufen kann, weil sie jedes Mal, wenn der Winter kommt, Stress kriegt, wo kriegt sie die Sachen her, jetzt als Beispiel, dann mag das für sie schon normal sein. Und dann sind wir wieder beim schleichenden Gift. Irgendwann ist es so normal, dass sie es selbst gar nicht mehr bemerkt. Und das finde ich so ein spannendes Ding, ja? Dieses, ich bemerke es gar nicht mehr. Es hat etwas Vernebelndes. Ich gewöhne mich an eine Unsicherheit. Ich gewöhne mich an Strukturen, die mir nicht gut tun und passe mich daran an. Das ist völlig normal, ja? Wir machen das. Wenn wir uns in Strukturen aufhalten, die uns am Anfang vielleicht völlig absurd vorkommen, aber wir haben das Gefühl, okay, wir finden hier keinen Ausweg, dann passen wir uns an. Und das, was teilweise gesund sein kann, ja, ich kann mich auch an Strukturen anpassen, die ungewohnt sind, kann aber in diesem Fall zu einer Abwärtsspirale führen, nämlich, dass sich die Frauen immer weiter hinein anpassen an einen Zustand, der ist von vornherein nicht gesund. Wenn also äußere Ressourcen wie finanzielle Sicherheit oder auch Sicherheit auf einer institutionellen Ebene nicht da sind, dann wirkt es nachhaltig. Finanzielles Trauma, finanzielle Benachteiligung wirkt nachhaltig. Mir ist es wichtig, dass, vielleicht merkst du es auch beim Hören, da entsteht so eine Abwärtsspirale. Wenn man sich das betrachtet, dann zieht das irgendwie auch nach unten. Das hat so eine nach unten ziehende Kraft, so finanziell. Und vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, wenn Frauen miteinander über Geld reden oder über strukturelle Gewalt oder narzisstische Gewalt. Es hat so eine, auch je länger man sich auf diese Art und Weise darüber unterhält, hat so eine herabziehende Art. Und hier finde ich es ganz wichtig, dass Würde eine neue Perspektive aufmacht. Wir sehen mit den Augen der Würde, wenn ich in meine Würde hineinpendel, ganz bewusst, sehe ich mehr Lösungen als aus den Augen der Unterwerfung. Und da sehen wir, dass innere und äußere Arbeit sehr wohl miteinander zusammenhängen. Wenn ich also ganz bewusst in meine Würde pendle, meine innere Haltung von Würde kultiviere, diese aufrichtige, klare Kraft, ja. Hör dir gern auch nochmal hier den Trailer von dem Podcast an. Da mache ich Würde ganz bewusst spürbar. Vielleicht merkst du aber jetzt schon, wenn ich das wieder ins Feld bringe, Würde, deine Würde, diese aufrichtende Haltung. Ich bemerke immer wieder, dass Frauen, je weiter sie in ihre Würde wachsen, auch mehr Wege sehen, zu finanzieller Stabilität zu finden. Und nicht nur Wege sehen, sondern auch Schritte gehen. Das Interessante ist, dass diese Bewegung aus finanzieller Unterwerfung, aus finanzieller Benachteiligung hinein in finanzielle Stabilität ein ähnlicher Move ist, wie aus chronische Anpassung, chronische Unterwerfung an narzisstische Strukturen hinaus in die Würdefreiheit. Das sind ähnliche Bewegungen. Und deswegen, das ist oft miteinander verzahnt. Wenn ich Frauen begleitet habe, die sich aus narzisstischen Verstrickungen lösen, ist es so oft auch gleichzeitig ein Lösen aus strukturellen Verstrickungen, aus struktureller Gewalt. Narzisstische Gewalt und strukturelle Gewalt sind oft ganz nah beieinander. Frauen geraten nicht ohne Grund immer wieder in narzisstische Strickspiele. Da ist ganz oft, spielt bei narzisstischen Strickspielen eine finanzielle Verwicklung eine Rolle. Nicht immer. Du kannst auch mit 1.000.000 Euro auf dem Konto in eine narzisstische Beziehung geraten. Es ist also nicht die Hauptursache, aber sehr oft ist das narzisstische Spiel das Spiel mit den Ressourcen. Oh, du verhältst dich so, du unterwirfst dich nicht, dann entziehe ich dir Ressourcen. Oh, du warst heute nicht so, wie ich dich haben wollte, dann entziehe ich dir mal Ressourcen. Und das sind sehr oft finanzielle Ressourcen. Und ähnlich läuft strukturelle Gewalt. Und ich spreche hier sehr deutlich und ich bin mir dessen bewusst, dass ich mich damit auch sehr angreifbar mache. Aber schauen wir uns doch allein die Briefe an, die Frauen und Mütter vom Amt bekommen. Wenn du Mutter bist, kennst du, wie sind die Briefe von der Kindergeldstelle geschrieben? Wie ist Post vom Amt geschrieben? Warum haben so viele Frauen Angst vor dem Briefkasten, wenn Post vom Amt drin ist? Die Sprache, die ist genauso geschrieben. Lies dir gern mal so einen Brief durch, vielleicht nicht den, den du selber bekommen hast, sondern einen Brief, den deine Freundin bekommen hat. Die Sprache ist so geschrieben, dass du dich klein fühlst und das Gefühl hast, ich mache sowieso alles falsch, egal was ich jetzt hier einfüge, es ist nicht richtig. Und hat so ein auf der Hut sein, so. Es hat was Alarmierendes, so, oh Gott, ich muss jetzt hier was Richtiges reinschreiben, sonst bekomme ich das nicht. Und das ist im Grunde ähnlich von narzisstischen Spielen. Ich bin sehr wachsam, wenn die narzisstische Person den Raum betritt. Ich muss gucken, wie muss ich gerade sein, sonst entsteht Disharmonie. Wäre der Brief vom Amt würdevoll geschrieben, integer, aufrichtig, so dass du das Gefühl hast, ich bin gut, so wie ich bin. Ich wette, das ist meine persönliche Meinung, dass sehr viele Frauen weniger Angst hätten vor den Briefen vom Amt. Wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, Briefen vom Amt. Ich habe selber sehr viel strukturelle Gewalt erlebt, denn meine Kinder gehen nicht zur Schule. Ich habe 3 Kinder, ich bin ausgewandert. In Skandinavien ist das schulfreie Leben total legitim. Es ist nicht nur erlaubt, es ist auch gewertschätzt. Bevor ich ausgewandert bin, hatte ich eine Phase, wo ich in Deutschland sehr viel Post vom Amt bekommen habe. Deswegen kann ich auch die Frauen, die ich begleitet habe, die Mütter, so nachvollziehen. Teilweise war der Briefkasten für mich ein Ort, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr hingehen. Sehr viele Frauen, und es betrifft nicht nur Mütter, kennen das. Dieses noch ein Brief vom Amt. Dann hast du gerade den Antrag und dann noch ein Brief und noch ein Brief und noch ein Brief. Mit diesen Briefen gibt es Momente, wo es Frauen in die Knie zwingt. Ich habe Frauen begleitet, die nicht mehr konnten, die bei jedem Brief Panikattacken bekommen haben, beziehungsweise an den Rand einer Panikattacke waren, die bei jedem Brief innerlich so gezittert haben, solche Angst hatten. Und daran sehen wir, ja, da könnte man sagen, es ist ja nur ein Brief. Es ist nur ein Brief, es sind nur Worte. Und daran ersehen wir, das ist eine geräuschlose Gewalt. Bekommst du wöchentlich Briefe und wirst mit Briefen in Grund und Boden gestampft, dann kann ich sagen, also ich persönlich spreche dann von struktureller Gewalt. Das Perfide ist ja, dass wir dann Menschen an der Macht sehen, die, wo man sagen könnte, es sind Menschen, die haben sehr wohl Dreck am Stecken, so offensichtlich, dass man sich fragt, wo sind da die Briefe im Kasten? Wieso wird so viel Energie aufgebracht, um Mütter, die ohnehin schon wenig Geld haben, noch um die letzten 10 Euro in Briefen vom Amt herumzufeilschen? Wo bleiben diese Briefe auf einer anderen Ebene? Und Achtung, ich sage das nicht, um jetzt hier so eine Verschwörungssache aufzumachen und mich über das System aufzuregen. Ich möchte nur sagen, wie es aus der Perspektive der Frauen ist. Für Frauen entsteht der Eindruck, okay, also könnte, wenn Frauen schon so Bindungstraumafolgen in sich tragen und eine Bindungstraumafolge könnte sein, die chronische Unterwerfung, das People-Pleasing von Response. Das heißt, da sind sehr oft auch täterloyale Introjekte im Inneren, das heißt innere Anteile, die dieses äußere Du bist falsch, was Frauen jahrelang vielleicht in ihrer Kindheit gehört haben, verinnerlicht haben. Und da ist schon so eine Stimme im Inneren, die sagt, ja, es muss an mir liegen. Es muss an mir liegen, weil ich sehe ja, bei anderen ist das nicht so. Ich mache es falsch. Ich bin einfach nicht fähig genug. Ich bin zu klein, ich bin zu schwach. Und das ist genau das, was auch Johann Galtung, dieser Friedensforscher, der den Begriff strukturelle Gewalt etabliert hat, benennt. Wenn das eintrifft und dann auch noch kulturell legitimiert ist, weil wir sehen, okay, die kleine Frau, die sogenannte kleine Frau, kriegt einen Brief nach dem anderen. Der große Mann, der gerade an der Macht ist, da fragen wir uns, wo sind die Briefe? Das ist schon so normal, dass Frauen gar nicht mehr auf die Idee kommen, nee, das ist nicht normal, das ist nicht gesund. Es ist vielleicht normal, aber es ist nicht gesund. Und hier kommt die Würde ins Spiel. Ich habe so oft erlebt, dass Frauen an einem Punkt von Erniedrigung standen, sowohl auf Bindungsebene durch narzisstische Menschen, durch narzisstische Verstrickungen, als auch auf struktureller Ebene. Und gerade wenn Kinder nicht ins Schulsystem passen oder überhaupt, wenn Mütter andere Wege gehen als konventionell vorgesehen mit ihren Kindern, das fängt ja schon bei der Schwangerschaft an, dann haben sie oft ein sehr großes Paket an struktureller Gewalt. Ja, das fängt ja schon an, wenn du deine Schwangerschaft anders gestaltest, als der konventionelle Weg vorgesehen ist. Und das zieht sich oft so durch die Mutterschaft von Frauen, die auf die Bindung und die Bedürfnisse ihrer Kinder schauen, denen das ein Anliegen ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also es betrifft aber übrigens auch nicht nur Mütter. Ja? Ich spreche hier von Müttern, weil ich habe mehr Mütter, die wirklich erniedrigt wurden von struktureller Gewalt begleitet als Frauen, aber auch Frauen, die nicht Mütter sind, betrifft das. Es wird vielleicht ein bisschen sichtbarer bei Müttern. Und gerade bei Müttern, die nicht konventionelle Wege mit ihren Kindern gehen, oft auch aus dem Grund, weil Kinder eben nicht ins Schulsystem passen. Ja, ich habe Rehabilitations- und Integrationspädagogik studiert. Ich habe in Schulen gearbeitet. Ich habe gesehen, was Kinder, die dann den Stempel Verhaltensstörungen trugen. Ich habe gesehen, was das für Kinder waren. Und das ist jetzt hier wieder ein anderes Kapitel, aber sehr oft stand dahinter, dass diesen Kindern Ressourcen fehlten. Und wenn ein Kind nicht ins Schulsystem passt und die Eltern mobilisieren Energie und sagen, okay, wir gehen andere Wege, dann erfahren sie natürlich häufiger strukturelle Gewalt, als wenn sie sich anpassen, den konventionellen Weg gehen und sagen, okay, es ist scheiße, es fühlt sich nicht gesund an, wir passen uns an, wir schrauben unser Gefühl für Kohärenz zurück zugunsten von Harmonie und Frieden. Und wenn das passiert, diese Unterwerfung an eine Struktur zugunsten von Harmonie und Frieden, aber die eigenen Bedürfnisse herunterschrauben, dann sprechen wir eigentlich von Unterwerfung. Ähnlich wie in einer narzisstischen Beziehung. Okay, ich schraube meine Bedürfnisse zurück. Ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dann gibt es wieder Disharmonie. Also ich sage gar nicht erst als Kind, dass ich das jetzt nicht möchte. Ich sage auch nicht als Erwachsene, als Frau an der Seite eines narzisstischen Menschen, nee, passt mir gerade nicht, weil ich weiß, dann gibt es Disharmonie. Und das mag mal gehen. Aber auf Dauer entsteht ein Muster. Und auf Dauer kann das zu chronischer Unterwerfung führen. Wenn Strukturen nicht mehr dem Menschen dienen, ja, Strukturen sind toll, eine Tagesstruktur ist toll, mein Rhythmus zu leben ist super, aber wenn die Strukturen von außen gesetzt sind und nicht mehr den Menschen dienen, sondern der Mensch den Strukturen, und dieses Dilemma haben wir in diesem Gesellschaftssystem. Es ist wichtig, dass wir Strukturen schaffen. Wir sind total viele Menschen. Wenn aber die Strukturen, zum Beispiel eine Schulgebäudeanwesenheitspflicht, nicht mehr den Menschen dient, sondern einzelnen Menschen schadet, dann können wir von struktureller Gewalt sprechen. Wie gehen wir jetzt also damit um? Ich habe vorhin schon gesagt, wenn die Würde ins Spiel kommt, dann verändern sich oft auch in den Frauen, das sehe ich so richtig in der Mimik, in der Haltung, in den Blicken, da passiert was. Sehr oft ist der Ablauf, wenn wir uns einer jahrelangen chronischen Unterwerfung bewusst werden, dann kommt in Frauen erstmal so eine Wut. Das ist auch auf Nervensystemebene total logisch, ja. Wenn wir die chronische Unterwerfung verlassen, dann wird erstmal wieder dieses Energie immobilisieren und eher dieses Anpassen auf einer toxischen Ebene kippt dann eher in ein Energie wird mobilisiert. Okay, ich erkenne, hier läuft was falsch. Ja, dann kippen Frauen sehr schnell in die Wut. Und dieser Moment ist gut. Ich mag den. Das heißt nicht, dass man jahrelang in dieser Wut, in diesem Kampf und in dieser mobilisierten Energie bleiben muss. Aber im ersten Moment ist das oft ein Schritt. Da sehen wir, wenn Frauen so aufwachen aus diesem, oh Gott, ey, das geht gar nicht, ich möchte das nicht mehr. Dann kommt so eine Würdewut. Und ich liebe es. Ich liebe den Moment, wenn Frauen entschließen, nein, das geht hier gegen meine Würde. Und wenn wir bei struktureller Gewalt sind, diese Struktur geht gegen meine Würde. Was auch immer das bedeutet. Unzählige Beispiele. Ich möchte mein Kind nicht mehr in die Schule zwingen, auch wenn ich sehe, dass es immer kränker wird und Depressionen hat. Ich möchte nicht mehr auf diese Weise von meiner Chefin behandelt werden. In dem Wissen, dass ich vielleicht dann meinen Job verliere. Was auch immer es für Momente gibt von nein, hier stimmt was nicht. Und ich lasse dieses Gefühl von hier stimmt was nicht wieder zu, in dem Bewusstsein, dass mir jetzt vielleicht Ressourcen entzogen werden, denn das ist ja Teil von diesen narzisstischen Spielen. Und bin in der Lage zu sehen und mir zu glauben, okay, dann werden mir Ressourcen entzogen, dann kümmere ich mich eben selber um. Meine Würde ist mir in diesem Moment wichtiger und mein Gefühl für Kohärenz, als Ressourcen zu bekommen, die gekoppelt sind an chronische Unterwerfung. Und das, meine wilden Ladies, das ist ein so gesundes, wunderbares Momentum. Wenn Frauen sagen, ich verzichte auf Ressourcen, das muss nicht nur finanzielle Ressource sein, aber bleiben wir hier beim Thema finanzielle Ressource. Ich verzichte auf finanzielle Ressourcen, die gekoppelt sind an chronische Unterwerfung. Dann ist das ein so mutiger Schritt. Und mutige Schritte brauchen Mobilisierung vom Nervensystem. Und ich finde, es ist wichtig, Frauen in diesem Moment nicht das Gefühl zu geben, ja, du bist jetzt ganz schön aufgebracht, beruhig dich mal. Dieser Moment von, ich finde jetzt andere Wege. Ich gehe nicht mehr zurück in diese Abhängigkeit, die mich schleichendes Gift auslaugt. Ich folge meinem Gefühl für Kohärenz, ich folge meinem inneren gesunden Kompass. Und ja, ich bin mir dessen bewusst, dass ich vielleicht erstmal auf finanzielle Sicherheit verzichte, aber ich baue mir eine gesunde finanzielle Sicherheit auf. Diesen Moment feiere ich. Und ich finde, es ist komplett in Ordnung, wenn Frauen in dieser Zeit erstmal ein bisschen wütender herumlaufen und man das Gefühl hat, wow, die hat gerade Pfeffer am Arsch. Super. Solange es eine Würdewut ist und die Frau diese Wut nicht in Empörung verschleudert, ja, solange wir nicht uns über das System aufregen und die blöden Narzissten und das Scheißsystem, das ist eine Richtung, da möchte ich gar nicht hin. Das ist eine Abwärtsspirale, sondern indem wir die berechtigte Wut nehmen und daraus was Gesundes kreieren, denn für dieses gesunde Kreieren braucht es auch Energie. Das ist ein Move, den teache ich. Den teache ich jetzt schon so lange. Sehr zusammengefasst hat diese Bewegung Profiler Susanne, wenn du sie nicht kennst, super Frau. Die hat mal einen Satz gesagt, der drückt genau aus, was ich damit meine. Keine Energie in Idiotie. Diesen Satz gebe ich Frauen immer wieder mit, die an diesem Moment sind, zu erkennen, ey, ich bin hier gerade in totalen Verstrickungen. Es geht gegen meine Würde. Es muss eine andere Lösung geben. Achtung, ich meine damit nicht, dass es für jede Frau zu jedem Zeitpunkt auf die gleiche Weise möglich ist. Wenn eine Mutter gerade ein Baby geboren hat und im Wochenbett ist, dann komme ich nicht zu ihr und sage, los, du musst jetzt hier was verändern und finanziell unabhängig werden. Ja, also auch das, da müssen wir differenzieren, aber auch sie kann erkennen, okay, das ist hier gerade toxisch. Ich fange innerlich schon an, mir meine Freiheit aufzubauen. Dieser Weg aus Unterwerfung hinaus, der beginnt oft im Innern, immer wieder in meine Würde zurückkehren, immer wieder zu diesem kohärenten Gefühl von Stimmigkeit in mir wandern und mich nicht vernebeln zu lassen, wenn auch die Sprache in den Briefen vom Amt, wenn auch die Sprache narzisstischer Person immer wieder das Gefühl gibt, mit dir stimmt was nicht. Wenn ich in meiner Würde stehe, dann weiß ich, was in mir stimmt. Und aus dieser Haltung heraus, neue Wege zu gehen, das ist ein so gesunder Move. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir Frauen einander darin bestärken. Und ja, wir können in diesem Move aus, wir verlassen strukturelle Abhängigkeiten, strukturelle Gewalt hinzu, wir erschaffen was Neues. Ja, da machen wir Fehler. Jede Pionierin fliegt mal auf die Fresse. Aber der Move an sich, aus Würde heraus zu gestalten, statt aus chronischer Unterwerfung, der ist gesund. Und wenn wir Würde miteinander etablieren, dann feiern wir auch Frauen, die finanziell erfolgreich werden, die finanziell unabhängig werden. Ich feiere das. Ich finde das eine unglaublich starke Bewegung. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, über Erfolg zu sprechen. Ja, ich habe niemals hätte ich gedacht, dass ich mal Mentoring für Erfolg mache. Niemals. Denn mein Kernanliegen, ich komme aus einer ganz anderen Seite, ja, die Würdearbeit, ich liebe sie. Meine ganzheitlich integrative Würdearbeit, ich hätte mein Leben lang gesagt, ja, ich mache das immer. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, okay, ganzheitlich integrative Würdearbeit passt sehr wohl zu Erfolg, passt sehr wohl zu Business. Denn auch in der Businesswelt, der scheinbaren finanziellen Freiheit liegen schon wieder die nächsten Strukturen, die an Unterwerfung gekoppelt ist. Das heißt, das Thema finanzielle Unabhängigkeit ist ein Thema, was ich liebe, denn darin finden wir auch viele Themen, die haben an sich gar nichts mit Geld und Business zu tun, sondern so innere Haltungsthemen, ja? Meine Größe, meine Stimme. Und all das, das lege ich mit Inbrunst in meinen Raum. Würde Queen, wenn du diesen Podcast jetzt hier gerade noch im April hörst, kannst du dich noch anmelden zu meinem nächsten For-Free-Event am 18.04. Da erzähle ich, wie ich mein Unternehmen nachhaltig aufgebaut habe, würdestark. Solltest du diesen Podcast später hören, dann schau gerne in die Shownotes. Da verlinken wir alles, was du brauchst für meinen Raum Würde Queen, wenn der nämlich das nächste Mal öffnet. Das ist hier die Grundlage. Das, was ich gerade im Podcast erzählt habe, das ist die Grundlage meiner Art, Frauen in finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Die Grundlage ist und bleibt die Haltung der Würde. Der Move aus der chronischen Unterwerfung hinein in meine Würdekraft. Und von dort aus habe ich viel mehr Gestaltungsspielraum, sehe ich anders als mit den Augen der Unterwerfung. Und warum das so ist, das klären wir unter anderem auch in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir so richtig Würdemut gemacht. Ich hoffe, du nimmst Würde mit und es würde mir eine unglaubliche Freude sein, wenn du jetzt nach diesem Podcast kurz eine Pause machst, innehältst und dir nochmal 2 oder 3 Minuten nimmst, um in diese Würdehaltung in dir hineinzugehen. Deine Würde, sie nochmal groß werden zu lassen und nicht gleich zum Nächsten zu hasten, sondern nochmal tief dich in Würde zu verankern. Herzlichen Dank.